am Anfang, am Ursprung des Flusses, da ist das Wasser am klarsten. An der Quelle ist es frisch und klar, wie alles begann. Der Bibeltext für heute, der nimmt uns mit ganz an den Anfang und zeigt, was es heißt, Christ zu sein. Zwei Abschnitte aus dem Markus-Evangelium, lest zunächst mit mir Markus 1, 14 bis 20. Nachdem man Johannes ins Gefängnis geworfen hatte, kam Jesus nach Galiläa zurück und verkündigte im Auftrag Gottes: Es ist soweit. Jetzt wird Gott seine Herrschaft aufrichten und sein Werk vollenden. Ändert euer Leben und glaubt dieser guten Nachricht. Als Jesus am See von Galiläa entlang ging, sah er Simon und seinen Bruder Andreas, wie sie gerade ihr Netz auswarfen. Sie waren Fischer. Jesus sagte zu ihnen: Kommt, folgt mir, ich mache euch zu Menschenfischern. Sofort ließen sie ihre Netze liegen und folgten ihm. Als Jesus ein kleines Stück weiter ging, sah er Jakobus, den Sohn von Zebedäus, und seinen Bruder Johannes. Sie saßen gerade im Boot und besserten die Netze aus. Jesus rief sie, und sie ließen ihren Vater Zebedäus mit den Gehilfen im Boot zurück und folgten ihm. Dann wird von Heilungen berichtet, Befreiung von Menschen, die von dämonischen Mächten belastet waren, ein an Aussatz erkrankter, ein Gelähmter wird geheilt. Und dann steigen wir wieder ein in Kapernaum. Jesus geht jetzt aus Kapernaum heraus wieder. In Kapitel 2, Vers 13 folgende. Da ging Jesus wieder hinaus an den See. Alle kamen zu ihm und er sprach zu ihnen. Als er weiterging, sah er einen Zolleinnehmer an der Zollstelle sitzen, Levi, den Sohn von Alphäus. Jesus sagte zu ihm: Komm, folge mir. Und Levi stand auf und folgte ihm. Als Jesus dann in seinem Haus zu Tisch saß, waren auch viele Zolleinnehmer dabei und andere, die einen ebenso schlechten Ruf hatten. Sie alle aßen zusammen mit Jesus und seinen Jüngern. Was die Zahl der Jünger betrifft, es waren inzwischen viele, die sich Jesus angeschlossen hatten. Die Gesetzeslehrer von der Partei der Pharisäer sahen, wie Jesus mit diesen Leuten zusammen aß. Sie fragten seine Jünger: Wie kann er sich mit den Zolleinnehmern und ähnlichem Volk an einen Tisch setzen? Jesus hörte es und antwortete: Nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Ich bin nicht gekommen, solche Menschen in Gottes neue Welt einzuladen, bei denen alles in Ordnung ist, sondern solche, die Gott den Rücken gekehrt haben. Ähnlicher heißt die Themenreihe, die heute startet. Und entstanden ist diese Idee, als wir im vergangenen Herbst als Gemeindeleitung mit einigen leitenden Mitarbeitern unserer Gemeinde auf dem Dünenhof zur sogenannten Herbsttagung unseres Bundes Freier Evangelischer Gemeinden waren. Da ging es um das Wir einander in Gemeinden. Es ging um die Frage, wie gelingt das in der Gemeinde, wo so viele unterschiedliche Menschen mit unterschiedlichen Bedürfnissen, Interessen, Vorstellungen zusammen sind, wie gelingt es, wirklich zu einem Wir einander zu kommen, zu einer Gemeinschaft zu kommen. In einem Verein, um das mit einem Verein mal zu vergleichen, in einem Verein ist das, was verbindet, das gemeinsame Hobby. Im Schachclub gehen alle hin, weil sie gerne Schach spielen. Da sind dann die Alten, die Jungen, die Männer, die Frauen. Was sie vereint, ist das gemeinsame Interesse am Schachspiel. Und in der Gemeinde, was eint uns da? Ich meine, ihr werdet jetzt alle Jesus antworten, so gehört sich das ja auch. Richtige Antwort, der Kandidat hat 100 Punkte, das ist so, Jesus eint. Nur, warum muss man dann als Gemeindeleitung sich überhaupt mit dem Thema beschäftigen? Nur, warum läuft es dann trotzdem nicht immer so rund, wie wir uns das idealerweise vorstellen? Warum gibt's Uneinigkeit? Wenn Jesus uns doch eint, warum gibt's denn dann überhaupt Stress und Konflikte? Einigkeit mit denen zu leben, die alle meiner Meinung sind, das ist keine Kunst. So funktionieren auch die Vereine. Die Antwort Jesus ist richtig, gar keine Frage. Aber es fehlt ein zweites. Es fehlt der Blick auf das, wozu wir denn von ihm berufen sind. Wir sollen ihm nachfolgen. Das heißt, er bestimmt, wo unser Leben lang geht. Glaube heißt Verbindung, Leben mit Jesus. Und in dieser täglichen Verbindung mit ihm werden wir ihm ähnlicher werden. Jesus eint, er bestimmt, wo es und wie es läuft. Das nennt die Bibel Nachfolge. Dallas Willard, das ist ein im vergangenen Jahr verstorbener amerikanischer Theologe, der hat sich sehr viel und intensiv mit dem Thema Nachfolge beschäftigt. Der hat einen Satz gesagt und damit auf den Punkt gebracht, das stammt aus dem kleinen Büchlein Jünger, wird man unterwegs. Da sagt er, die meisten Probleme unserer Gemeinden kann man darauf zurückführen, dass die Mitglieder sich nie entschließen konnten, Christus tatsächlich zu folgen. Das heißt, Jesus eint und wir lernen jetzt, ihm nachzufolgen. Das ist Sinn von Gemeinde. Und genau da knüpft unsere ähnliche Themenreihe an. Darum geht's, ihm ähnlicher zu werden, mehr zu sein wie Jesus. Mehr denken, handeln, fühlen, wie Jesus denken, handeln und fühlen würde. Dazu hat Gott uns berufen. In Römer 8, Vers 29 heißt es, darum hat er auch von Anfang an vorgesehen, dass ihr ganzes Wesen so umgestaltet wird, dass sie seinem Sohn gleich sind. Er, Jesus, ist das Bild, dem sie ähnlicher werden sollen. Jesus das Bild, Jesus sozusagen das Original, der uns vorgibt, wie es sein soll. Das ist ja wichtig, das Original zu kennen. Die kleine spanische Stadt Borja, die erlangte im Jahr 2012 ziemliche Aufmerksamkeit. Dort befindet sich außerhalb dieser Stadt, ein paar Kilometer, liegt eine kleine Kapelle. Und in dieser kleinen Kapelle, da befindet sich ein Fresko, ein Jesusbild aus dem 19. Jahrhundert. An dem hat der Zahn der Zeit ziemlich genagt, wie man so sagt. Und einer älteren Dame aus der Gemeinde, die konnte das irgendwann nicht mehr ertragen und wollte Abhilfe schaffen. Wir haben ein Foto davon. Ihr seht, auf der linken Seite, da hatte der Zahn der Zeit an diesem Fresko des Künstlers genagt und rechts das Ergebnis. Sie nahm also kurzerhand Farbe und Pinsel in die Hand, wollte die weißen Stellen tilgen, um Jesus in neuem Glanz erstrahlen zu lassen. Nur, ich meine, erstrahlen tut's. Aber das Original ist nicht mehr so erkennbar. Statt des dornengekrönten Haupts von Jesus sieht man nun eine, ja, was ist das, so ein Monchichi-Jesus, ne? So eine behaarte Figur, der, ja, vielleicht hat er auch eine Fellmütze auf. Also, die arme Frau, das könnt ihr euch vorstellen, die musste viel Hohn und Spott über sich ergehen lassen. Es war ihr auch ganz schrecklich, das Bild war nicht mehr zu retten. Aber die Geschichte hat ein Happy End. Es steht bis heute da und die Gemeinde nimmt jetzt Eintritt von allen, die sich das angucken wollen. Um ähnlicher zu werden, müssen wir uns am Original orientieren. Ist ja ganz logisch. Da müssen wir verstehen, wie ist dieser Jesus, dem wir ähnlicher werden sollen. Bei ihm sein. Wie bei einem Pilotfilm, wenn eine neue Serie auf Netflix startet, geht's heute darum, schon mal die handelnden Figuren vorzustellen. Wir lernen die Hauptpersonen kennen, die uns immer wieder begegnen werden. Es ist ganz klar zuallererst und vor allem die zentrale Figur Jesus. Er ist der Dreh- und Angelpunkt. Er ist die Schlüsselfigur der Geschichte. Er ist der Messias-König, der das Reich Gottes, die Königsherrschaft Gottes aufrichtet. Das ist das erste Wort, was wir von ihm hier gehört haben. Dann ist da die Gruppe derer, die sich ihm angeschlossen haben. Die, die zu ihm gehören. In den Berichten der vier Evangelien wird diese Gruppe als Jünger bezeichnet. Das bedeutet auf Deutsch so viel wie Schüler, Auszubildende, Lehrlinge. Das ist zum einen die enge Gruppe der Zwölf, aber dann haben wir gerade schon gehört, es sind noch viel, viel, viel mehr Jünger und von denen eine ganze Reihe Zöllner und Sünder. Und dann taucht noch eine Gruppe auf, die wird uns auch immer wieder begegnen, wenn wir die Evangelien lesen, das sind die Pharisäer. Eigentlich hätten die besten Chancen gehabt, zu den Spitzenjüngern zu werden, weil sie betonen Gehorsam, es ist ihnen wirklich ernst mit dem Leben Gott gegenüber, aber die Truppe verpeilt das Wesentliche und dadurch werden sie zu den schlimmsten Feinden von Jesus. Wie fängt alles an? Darum geht's heute. Das sind die drei handelnden Personen. Wie fängt alles an? Das Erste ist, was hier gezeigt wird, wie man in den direkten Kontakt mit Jesus kommt, wie man zum Umfeld von Jesus gehört oder anders gefragt, was macht einen denn zum Christen? Das ist eigentlich eine ganz einfache Frage, ne? Was ist ein Christ? Und doch gibt es an dieser Stelle eine ganze Reihe Missverständnisse. Christen, so meinen die einen, das sind die Leute des Westens, die Leute, die im christlichen Abendland leben. Und dann sieht man die, die angeblich für christliche Werte stehen, wie sie dabei sind, wenn in Chemnitz Menschen mit anderer Hautfarbe von einem Mob durch die Straßen gejagt werden. Und du weißt, Jesus steht auf der Seite der Schwachen, der Hilfsbedürftigen und der Geflüchteten. Andere sagen, ein Christ, das ist ein guter Mensch, jemand, der sich nichts zu Schulden kommen lässt. Wieder andere denken, Christ ist, wer sich hat taufen lassen und Mitglied der Gemeinde geworden ist. An jeder dieser Ansichten ist ja was Wahres dran. Also der Christ ist getauft und ist Mitglied einer Kirche. Und normalerweise ist es auch so, dass du bei einem Christen erkennen kannst, dass er danach lebt, was Jesus sagt, und dass er sich um die Bedürftigen kümmert. Und doch alles das alleine macht niemanden zu einem Christen. Das erste Kennzeichen eines Christen ist, dass sie, was den Ruf von Jesus gehört und darauf reagiert haben. Dass sie gehört haben, wo Jesus sagt, komm, folge mir nach. Damit fängt's an. Darin gründet unser Leben als Christen und damit endet es übrigens auch. Das ist das erste Wort, das wir hier an Petrus lesen. Da sagt Jesus zu Petrus, komm, folge mir nach. Und das letzte Wort, das der irdische Jesus demselben Menschen, dem Petrus sagt, heißt, komm, folge mir. Johannes 21, 19, folge mir nach. Das ist das letzte Wort, das Jesus dem Petrus sagt. Das ist die Klammer, darum geht's, Jesus zu folgen, hinter ihm her, bei ihm zu sein, an ihm dran zu sein. Das bedeutet Christ sein. Christ ist einer, der mit Jesus verbunden ist. Am kommenden Sonntag, wir haben das gehört, haben wir Taufgottesdienst an der Lister. Mit 7 Menschen werden wir feiern, dass sie zu Jesus gehören wollen. Es wird in 4 Sprachen laufen, mit Übersetzung. Das wird also ein sehr lebendiger, sehr spannender Gottesdienst werden. Wir werden sehen, dass die Kraft von Jesus Menschen anspricht, die gehört haben, komm, folge mir. Und sie antworten mit der Nachfolge. Sie wollen mit Jesus leben. Übrigens, bringt euch Sitzgelegenheiten mit. Wir haben ein paar Bänke da, aber es wäre ganz praktisch, wenn ihr euch Sitzgelegenheiten mitbringt. Komm, folge mir. Wie Petrus, wie Andreas, wie Jakobus, wie Johannes, die Fischer am See Genezareth, die dort zu Hause waren. Eines Tages begegnet ihnen Jesus. Er spricht sie an, fordert sie auf. Sie stehen auf, lassen alles hinter sich und folgen ihm nach. Das ist bis in unsere Tage genau dasselbe. Das ist das Typische. Menschen aus allen Völkern hören von Jesus, begreifen, dass er sie anspricht und meint und folgen ihm nach. Wenn ich diesen Bericht hier lese, dann fällt mir jedes Mal auf, dass Markus erzählt, dass es da überhaupt keine Frage gibt, gar kein Überlegen, gar kein Zögern, gar kein, hey, ich muss doch erst noch dies, ich muss doch erst noch jenes. Man hat aber auch anders nicht den Eindruck, dass das jetzt so eine besonders heldenhafte Tat der vier Männer wäre, sondern wenn du das so liest, es wirkt so selbstverständlich. Es wirkt, als gäbe es gar keine andere Frage. Es wirkt fast so, als hätten sie nur darauf gewartet. Hier passiert ja genau das, was Jesus vorher angekündigt hat, wenn er sagt, jetzt ist es soweit, Gott richtet seine Herrschaft auf, ändert euer Leben und glaubt der guten Nachricht, der frohen Botschaft. Und das passiert, als sie es hören, schließen sie sich Jesus an. Als ich so drüber nachgedacht habe, kam mir der Gedanke, ich glaube, dass in dem Moment Jesus für sie kein Fremder mehr war. Und damit meine ich nicht unbedingt diese äußeren Begegnungen, ob sie ihn vorher schon gehört und getroffen haben, das mag alles sein, aber es ist der Moment, wo unser Herz merkt, das ist die Stimme, nach der ich mich schon immer gesehnt habe. Die Stimme des Schöpfers. Die Stimme, die mein Herz seit Ewigkeit her kennt. Dieser Gott, der spricht und es geschieht. Dieses Wort, das hervorbringt, wonach es fragt. Dieses Wort, das nach Glauben fragt und gleichzeitig den Glauben hervorbringt. Dieses Wort, das bewirkt, was es verlangt. Es ist der, der mich schon so lange kennt und sucht, weil er mich liebt. Das ist genau wie bei den Jüngern, die gar nicht wussten, dass Jesus mit ihnen unterwegs war auf dem Weg nach Emmaus. Und dann im Rückblick sagten, brannte nicht das Herz in uns, als er mit uns redete auf dem Weg. Dieser Prozess kann unterschiedlich lange gehen. Suchen, finden, bei den einen geht es ganz schnell, bei den anderen dauert es eine Zeit. Ich bin so froh, dass wir Kurse haben. Al-Masira ist so eins, der Weg heißt es. Christian kann euch dazu ganz viel Genaueres sagen. Oder Alpha, was wir jetzt nach ProChrist machen wollen. Die Idee ist ja, dass wir einen Weg mitgehen. Ein Weg des Suchens und Findens, damit Menschen hören können, Jesus ruft, komm, folge mir nach. Aber dann kommt es irgendwann für jeden an den Punkt, wo es darum geht, aufzustehen. Ja zu sagen. Zu sagen, Jesus, ja, ich folge dir. Es braucht dazu einen Entschluss. Und das ist so die Reaktion des Menschen. Es braucht das Loslassen des Alten, des Bisherigen. Wir lesen bei Markus nicht, was in den Vieren vorgegangen ist. Wir lesen nur, sie standen auf, verließen ihre Netze, ihre Boote und folgten Jesus nach. Zebedäus, den Vater, den lassen sie mit den anderen Arbeitern zurück. Und das klingt schon so ein bisschen nach einem Fischereiunternehmen. Das war also ein etwas größerer Betrieb. Die Brüder steigen aus der sicheren Existenz, aus der Perspektive, irgendwann die Nachfolger im Fischereiunternehmen Zebedäus zu sein und folgen Jesus. Das ist in der Nachfolge Jesu unterschiedlich, was den Besitz anbelangt. Dem reichen jungen Mann, da sagt Jesus, verkaufe, was du hast und gib das Geld den Armen und komm und folge mir nach, dann wirst du wirklich einen Schatz bei Gott haben. Petrus, das lesen wir im Markus-Evangelium weiter, der behält sein Haus. Vers 29 steht das, da kehrt er wieder ein. Das ist unterschiedlich. Der Grundsatz ist der, wie Paulus das nachher mal so schön sagt, es geht um ein Haben, als hätte man nicht. Das ist typisch für alle Nachfolger von Jesus. Dass Jesus jetzt der ist, der das Sagen hat über das Leben, auch übers Geld, auch übers Sparbuch, auch über den Besitz, auch über meine Autos, meine Häuser, meine Sammlung, auch über das, was mir lieb und teuer ist. Es gehört nicht mehr mir. Es gehört ihm. Das ist die biblische Logik. Er vertraut es uns an. Als Verwalter gibt er es uns, dass wir es in seinem Sinne verwalten. Die Taufe steht dafür. Die Taufe symbolisiert das. Das ist ja so, dass wir in unseren freien evangelischen Gemeinden taufen, indem wir ganz untertauchen. Der ganze Mensch unter Wasser. Kein Portemonnaie, das man mehr über Wasser hält. auch die Schnute muss unter Wasser. Und die Idee dabei ist doch die, dass der ganze Mensch ist, gibt sich selber ja mit Jesus begraben, um dann mit ihm ein neues Leben unter seiner Herrschaft zu leben. Darum geht's, zu sagen, Jesus, du bist nicht ein Hobby, du bist nicht Teilbereich meines Lebens, sondern du bist der und dir gehöre ich ganz. Manchem ist das zu radikal, so vollständig, so ganz und gar. Darum sagt Jesus selber, man soll sich das gut überlegen, man soll die Kosten überschlagen, man soll klären, will ich das eigentlich, will ich wirklich so mit Jesus leben. Diese Umkehr ist Auslöser für Veränderung und Auslöser für geistliches Wachstum. Da fängt es an. Und jetzt haben wir darüber gesprochen, dass Jesus ruft und dass der Mensch aufsteht und verlässt. Und jetzt wird es allerhöchste Zeit, dass wir uns die zweite Geschichte näher anschauen, die Berufung des Zolleinnehmers Levi. Da wird es höchste Zeit. Es wird nicht deshalb höchste Zeit, weil meine Zeit zu predigen schon zu Ende ist. Zumindest unser Gottesdienst wäre jetzt eigentlich schon rum. Das ist überhaupt nicht der Grund. Der Grund ist, dass sonst so leicht ein Missverständnis hier reinkommt, dass sich sonst so leicht eine Schieflage einschleicht. Der Gedanke nämlich, dass ein Petrus, ein Andreas, ein Johannes und Jakobus, dass die ja, die konnten das schaffen. Die. Und dass wir dann befürchten, wir wären gar nicht gut genug. Wir wären nicht entschieden genug. Ihr Lieben, das genau ist das Denken der Pharisäer. Die teilen ein, wer gut genug ist und wer nicht gut genug ist. Und die Pharisäer, das waren nochmal für uns heute, wir sind da schon so geprägt vom Neuen Testament her, für uns sind die Sympathischen sind die Zöllner und die Unsympathischen sind die Pharisäer. Aber die Pharisäer waren nicht allesamt unsympathische Typen. Angenommen, du kommst zu einer Feier in der damaligen Zeit und da sind noch zwei Plätze frei, einer neben einem Pharisäer und einer neben einem Zöllner. Ich garantiere dir, du würdest dich neben den Pharisäer setzen. Das sind die anständigen Kerle. Bei denen brauchst du keine Angst haben, dass sie dich beklauen und dass sie sonst irgendwas machen oder dass du in schlechten Ruf kommst. Die waren die Anständigen und Guten, aber gerade ihre Anständigkeit und ihr Gutsein hielt sie davon ab, zu Jesus zu kommen. Und das haben sie nicht begriffen. Heute sind Zöllner in unserem Staat festangestellte Beschäftigte der Zollbehörde, meistens verbeamtet. Damals war das anders. Damals verpachteten die römische Staatsmacht an Leute ein Gebiet, auf dem sie Zölle einnehmen durften. Und dann hattest du natürlich zuerst mal das Interesse, deine Pacht, die du bezahlt hast, einzunehmen, aber du wolltest natürlich auch selber ganz gut verdienen. Und da konnte jeder Zöllner selber festlegen, was er denn den Leuten abnahm. So ein Zollpächter war Levi. Und ihr Lieben, die Fischer, die vier hier, Andreas, Petrus, Jakobus, Johannes, die kamen jeden Tag mit ihrem Fang um Weg zum Markt bei diesem Levi vorbei, an der Zollstation. Der Ausbeuter Levi, und dem begegnen sie jetzt hier. Den holt Jesus dazu. Und er holt ihn einfach so dazu. Keine Moralpredigt. Kein bessere dich erstmal, kein Kopfwaschen. Er hätte ihn doch erstmal bitteschön Jesus zur Probe mitnehmen können und dann nach einem halben Jahr, wenn er durchgehalten und sich bewährt hätte, dann komm noch mal wieder. Aber Jesus beruft ihn mit denselben Worten wie die anderen auch. Und er kommt, verlässt seine Zollstation. Annahme, Vergebung breitet sich aus. Und dann diese Gemeinschaft da im Haus, habt ihr das noch vor Augen, was es da hieß, wie es da hieß? Was das für Typen waren, die erregten den Anstoß bei den Pharisäern. Im Grundtext wird um diese Gruppe Leute, die da bei Tisch mit Jesus waren, wird dreimal ein und derselbe Begriff gebraucht. Du wirst es in dem kurzen Text fast schon überdrüssig. Dreimal steht da Zöllner und Sünder. Zöllner und Sünder. Zöllner und Sünder. Als ob der Markus uns sagen wollte, das ist die Gemeinde von Jesus. Diese Tischgemeinschaft dort. über Gemeinde Jesu steht nur für Sünder. Die Pharisäer meinen, das Bild ist falsch, das Bild muss restauriert werden, es ist beschädigt. Jesus sagt, dieses Bild ist das Original. Das ist eine Predigt ohne Worte. Dieses Bild sich anzuschauen, ist eine Predigt ohne Worte. Als die Pharisäer dann kritisieren, an Jesus trauen sie sich ja gar nicht mehr ran, da halten sie sowieso Hopfen und Malz für verloren, aber an seine Jünger wenden sie sich und dann erklärt er schlicht und einfach, er ist der Arzt und der Arzt geht zu den Kranken hin, nicht um selber krank zu werden, sondern um gesund zu machen. Das ist Aufgabe des Arztes und das merken die Menschen bei Jesus und darum spüren sie, da ist Hoffnung. Und darum sind sie gerne bei ihm, lieben die Gemeinschaft mit diesem Jesus. Bei diesem Bild bleiben wir jetzt für heute stehen, mit diesem Bild der Tischgemeinschaft der Zöllner und Sünder. Die Pharisäer mit ihrem hohen Anspruch, mit ihrer Mühe und ihrer Anstrengung, die bleiben außen vor. Sie wollen da nicht bei sein, weil sie nicht sehen wollen, wie krank ihr eigenes Herz durch die Sünde ist. Heute haben wir wahrgenommen, was es heißt, Christ zu sein. Den Ruf von Jesus hören, komm, folge mir nach, diesem Ruf antworten und dann mit den anderen Zöllnern und Sündern am Tisch mit Jesus zu sitzen. Damit fängt Ähnlicher an, damit fängt das Lernen am Original an. Wie der Arzt das Gesundwerden macht, aus dieser Annahme und der Vergebung heraus. Dafür haben wir noch 4 weitere Predigten, wo es darum gehen wird. Amen. Ich möchte euch bitten, zum Gebet und zum Schlusssegen aufzustehen.